Liebe Freunde und Kollegen, dieser Podcast ist aus dem letzten Jahr. Ich habe zusammen mit Martin Gollnert im Sommer 2020 darüber gesprochen, wie er eigentlich Oralchirurg geworden ist, und es wird jetzt höchste Zeit, den jetzt zu veröffentlichen. Viel Spaß beim Hören. Sag mal, Martin, warum wird man Oralchirurg?
Oh, Georg, super Frage. Ich glaube, der Wunsch ist direkt nach dem Studium oder den ersten Erfahrungen als Assistent doch mehr chirurgisch machen zu wollen und das auch umzusetzen, wenn man es lernt und liest: Osteotomien, Rehmannlappen, Kieferhöhlendeckungen, Wurzelspitzenresektionen, verlagerte Zähne vielleicht freilegen. Das, was eigentlich Implantologie gehört, auch noch mit dazu. Aber das, was man vielleicht im Studium alles theoretisch gelernt hat, ab und zu nochmal in dem chirurgischen Kurs OP1, OP2 im Haken haltend zugucken durfte, dass man selber mal ausprobiert. Vielleicht auch das Nähen mit das Spannendste überhaupt. Und wenn man dann eine Stelle bekommt, die eine dreijährige Weiterbildung hat, gerade in Bayern, wo man jetzt kein Klinikjahr braucht, dann greift man vielleicht zu und sagt, okay, man macht das Ganze. Und dann durchläuft man so ein Ausbildungsprogramm und dann irgendwann, ja, wird man Oralchirurg. Das ist vielleicht das, wie es bei mir gelaufen ist. Und dann reflektiert.
Aber hast du ein Jahr Assistenzzeit irgendwo gemacht und dann die 3 Jahre?
Genau, ich war in der Akademie beim Professor Heners. Das kennen vielleicht, oder noch vielleicht die älteren Semester. Das ist Heners und Walter. Das waren die.
Das ist die Geschichte mit den Teleskopprothesen.
Genau, und das war der Professor Heners, der damals geforscht hat: Wenn du mehr als 6 Teleskope hast, kannst du gaumenfrei versorgen. Du brauchst keinen Transversalbügel mehr. Also wir haben damals in der Akademie eigentlich jeden Teleskopzahn, egal wie, erhalten. Also ich glaube, wir haben noch 3 verschiedene gegossene Stiftkernaufbauten da unten drunter gebaut. Hauptsache, der fällt nicht aus der Statistik. Das hat nicht immer gut funktioniert, und wir hatten halt einen Kieferchirurgen. Das war damals der Thomas Thein, der kam vom Bundeswehrkrankenhaus aus Ulm. Wirklich ein topfitter Kollege. Und dem mussten wir als Assistenten die ganze Chirurgie abgeben. Und das war dann immer schade. Und dann haben wir immer den Chef bekniet, dass wir sagen: Mensch, wir wollen auch mal osteotomieren, wir wollen auch mal so einen Wurzelrest draus machen. Und er hat gesagt: Nee, dafür habe ich einen Kieferchirurgen. Und ja, dann war es lustig, dass sich von unserer Truppe eigentlich 3 für den Oralchirurgen entschieden haben. Und da war ich einer davon. Und dann sind wir nach einem guten Jahr gegangen. Leider, weil wir ein eingeschworener Haufen waren, aber nur Prothetik war uns ein bisschen dann auch zu öde. Oder sagen wir nicht nur Prothetik, sondern nur Teleskope. Ja, und so habe ich dann eigentlich so ein bisschen die chirurgische Laufbahn eingeschlagen.
Gab es viele Weiterbildungsstellen für 3 Jahre in Bayern?
Sind wenig. Sind, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele es im Moment sind, aber damals gleich waren es 6 Stück. Und dann weißt du, wenn bei 6 immer für 3 Jahre das Ganze blockiert ist, dann ist es relativ schwierig, überhaupt das Angebot zu bekommen, überhaupt, dass eine Stelle frei wird oder ausgeschrieben wird.
Ist das dann wie bei den Klinikstellen für die KFO unter der Hand?
Ja, fast, wobei das in der ZM stand, wirklich.
Echt?
Ja, und da hat mich ein Kollege noch darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt: Lies mal in der ZM, und da sucht jemand in der fränkischen Diaspora, damals da in Ansbach, so ein kleines Örtchen bei Nürnberg. Bin ich bei strömenden Regen damals noch mit dem, ja, so ein Golf 2 oder 3 war es, da hingetuckert, das weiß ich noch. Da bin ich eigentlich schon gleich eingenordet worden, wenn ich die Stelle haben möchte, dass ich mich bereit erkläre, da 3 Jahre zu unterschreiben, 3 Jahre zu bleiben und das Krankenhaus mit zu versorgen. Und wir sind Belegarzt, und das Notdiensthandy habe ich eigentlich rund um die Uhr am Mann. Also das war jetzt nicht einfach dazu zu sagen, aber am Schluss habe ich mich dafür entschieden und ich glaube, ich sehr viel Erfahrung mitgenommen. Also nach 2 Jahren bin ich dann gegangen im Guten, bin dann nach Berlin zum Detlef Hildebrand. Einfach weil mein OP-Katalog, du sammelst ja jeden Fall, sich eigentlich um Weisheitszähne, Wurzelspitzenresektionen, Freilegung von verlagerten Dreiern gedreht hat. Ab und zu mal eine Vestibulumplastik, ein freies Schleimhauttransplantat. Im Landtag hat nur der Chef gemacht. Dann habe ich gesagt: Mensch, da muss doch noch mehr da sein. Also in Berlin bei der Prüfung haben sie mich dann so ein bisschen schon verwundert angeguckt. Da waren dann knapp 7.500 Weisheitszähne auf der Uhr gestanden. 900 Wurzelspitzenresektionen als Assistent wohlgemerkt.
In 2 Jahren 7.500,
ja, Alter. Ich habe jeden Montag, damals ging das noch, das wurde noch übernommen von der Kasse in Narkose. Ich habe 60 Weisheitszähne Montag früh bis Mittag um 1 gemacht. Dann die von der letzten Woche Fädenex, für die nächste Woche aufgeklärt und bin abends wieder ins Krankenhaus und habe die ganzen nachuntersucht, die Kollegen, die eben noch in der Nacht stationär waren. Das heißt Kollegen, die Patienten. Also das war mein Montag. Also am Montag wusste ich ja schon, dass in der Woche eigentlich nicht mehr viel kommen muss, weil ich mir schon klassisch am Zahnfleisch laufe. Und dann kann sich jeder vorstellen, dass das nach 2 Jahren einen vielleicht so ein bisschen öde und eintönig vorkommt. Ja, und dann bin ich halt nach Berlin und habe dann mein letztes Jahr wirklich beim Professor Bier dann noch in der MKG-Chirurgie zu Ende gemacht.
7.000, ach, aber kein einziges Implantat.
Kein einziges Implantat.
Ich denke, man wird Oralchirurg, um Implantate zu machen.
Ja, ist richtig. Und das Lustige war ja, dass ich dann nach Berlin gewechselt bin und dann saß ich auch nebendran und habe dem da einen dortigen Chef zugeguckt, was auch super war, damit zu assistieren und Sinuslift zu sehen und Implantate mitzusehen. So richtig angefangen habe ich dann eigentlich 2005 in der eigenen Praxis, weil man dann genau wusste, wo man schneiden muss, wo man, sagen wir mal, fräsen muss, wo man die schneidische Membran findet, wo man vielleicht einen Knochenaufbau braucht oder entsprechend den Knochen aufbauen muss oder direkt setzen kann, wo man implantieren muss. Und da habe ich aber trotzdem versucht, nicht nur als Chirurg zu denken, als klassischer Oralchirurg, sondern eigentlich immer als Prothetiker. Also immer versucht, die Implantate so zu setzen, dass du eben kein gewinkeltes Abutment brauchst, sondern eigentlich, wenn es geht, okklusal verschrauben kannst oder perfekt zementieren kannst.
Seit wann verschraubst du eigentlich?
Extrem eigentlich die letzten 5 Jahre, kannst du sagen. Da gab es mal eine Studie von der Irina Seiler, eine Schweizer Studie, und die haben das untersucht zwischen technischen Komplikationen und biologischen. Wobei es lustig ist, eine biologische Komplikation für ein Implantat ist nahezu eigentlich, kannst du sagen, eine Mukositis bzw. Periimplantitis. Und das haben wir nicht im Griff, immer noch nicht, also auch wenn verschiedene Gruppen daran forschen. Biologische Komplikation ist meistens schon so der erste Schritt Richtung, sage ich mal, Explantation, Implantatverlust langfristig. Die haben festgestellt, eine technische Komplikation, die kriegen sie im Griff. Das sind halt irgendwelche Abutmentlockerungen oder vielleicht Chippings oder Gerüstbrüche. Wenn man den Zementspalt, damals war das nach Wilson diese Zementstudie, dass einfach Zementreste übrig geblieben sind im Sulcus, die massiv eben die Entzündungen verursacht haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es geht, versuche ich zu verschrauben. Auch wenn es vielleicht für einen Techniker manchmal etwas schwieriger ist. Von den Approximalkontakten und von den Spannungen. Ansonsten, wenn du es zementierst und danach ein Röntgenbild machst und das sauber ist, haben wir nochmal prüfen lässt und kontrollieren lässt, dann würde es auch funktionieren.
Ich meine, kommt ja immer noch an, was für ein Zement ist. Es gibt doch bestimmt nicht röntgenopake Zemente.
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also wir zementieren mit Tempond. Ich weiß nicht, ob Tempond müsste eigentlich
eine Frage
sein, glaube ich. Früher hat man mal so eine Art Improv, das war so ein kunststoffbasierter Zement. Damals die Schwierigkeit, dass der sehr, sehr schwer zu entfernen war. Wie gesagt, Durelon, davon sind wir weggegangen. Also Durelon ist jetzt der Carboxylat-Zement, einfach weil von der chemischen Zusammensetzung des Carboxylat löst das Titan an, die Titanoberfläche.
Lustigerweise, Durelon empfehlen manche Leute für ganz normale Provis.
Ja, genau. Und wenn du das aber auf eine Titanklebebasis oder auf eine Titanbasis zementierst, dann sind wir eigentlich inzwischen fast komplett nur noch bei, ja, einem Tempond oder Friginol oder entsprechendem provisorischen Zement.
Aber ist das nicht ätzend? Irgendwann fliegt auch Tempond wieder runter, oder?
Du hast dann, wenn das eine sehr gute Passung ist vom Sekundärteil, dann hält es. Dann musst du auch gar nicht mehr groß vollfüllen, sondern machst nur im unteren Bereich so eine Art Sealing, so 1 bis 2 Millimeter. Und dann hast du so diesen Art Creeping-Effekt, dass das nach oben zieht, sich das Tempond nicht irgendwo sich in den Sulcus drückt und es wird richtig fest, das hält.
Habe ich dir letztens erzählt von dem praktischen Implantat, auf den, dass ich eine Kofferdammklammer machen konnte? Bloß,
das hast du, glaube ich, gepostet.
Der Nachteil war, dass es natürlich auch abgegangen.
Der Nachbarzahn.
Die Implantatkrone ist abgegangen und da hatte ich dann bloß nur noch das Teil darunter. Was ist das Abutment?
Dann könntest du so eine, weißt schon, so eine enge Bronzanklammer versuchen.
Ja, ich habe eine Primolan-Klammer gemacht. Die hat auch einmal Abutment gehalten. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich Kofferdamm-Implantate, die man nur setzt, Mini-Implantate, damit man den Kofferdamm gut legen kann?
Das ist, glaube ich, ein bisschen viel
Aufwand. Aber
also machen
könntest du schon. Gibt doch KO-Mini-Implantate. Hast du ja so ein Ding schon mal gesehen?
Ja, also das geht gut. Das nimmst du eigentlich, entweder du stanzt ganz vorsichtig in die Schleimhaut oder machst so einen vertikalen Schnitt. Oder du schraubst es direkt, sagen wir mal, transmukosal durch die Schleimhaut durch und musst nur gucken, dass du dann wirklich auch zwischen den Wurzeln bist, dass du im Approximalbereich ankommst. Und dann solltest du schon 10, 12 Millimeter nehmen, dass es eigentlich Richtung Gegenkortikales geht, dass es stabil ist. Und dann je nach Weichgewebe oder wenn du in der beweglichen Schleimhaut bist, ist es manchmal schwierig mit der Pflege. Oder entsprechend, dass du halt dann doch wieder irgendwo eine leichte Entzündungsreaktion bekommst. Aber weil der Patient Schwierigkeiten hat, wenn da unten irgendwelche Gummis eingehängt sind, das wirklich perfekt zu pflegen. Cool ist, wenn es kommt aus Amerika, wenn du wie zwei Anker hast. Das ist wie wenn du, gab es früher, wenn du ein Bild an die Wand machst, dass du einen Haken befestigst, eigentlich mit zwei kleinen Nägeln oder zwei kleinen Schrauben. Das schaut aus wie so ein Dreieck und das machst du Richtung Jochbein und schraubst es direkt oben fest, dann schaut es durch die Schleimhaut durch und das ist richtig stabil. Also da kann ein Kieferorthopäde richtig
intrudieren. Ich weiß bloß, ich habe mal einen Fall gesehen mit, da wollten intrudieren und haben das mit Mini-Implantaten gemacht und das ist natürlich geil, dass du dann einfach so ein Mini-Implantat reinsetzt und dann so einen Zahn dadurch relativ krass intrudieren kannst.
Das geht und was du auch machen kannst, wenn du jetzt sag mal, ein bisschen sag mal, mehr chirurgisch unterwegs bist oder für die, die interessiert sind, dann macht ein Mukoperiostlappen, legt einfach bukal die bukale Lamelle frei vom Zahn und viele von den Kollegen haben ja jetzt so eine Mikrosäge, so eine Ultraschallsäge und dann sägst du eigentlich auch entlang der Approximalflächen. Einfach mal tief senkrecht nach innen und schwächst damit einfach den zirkulären Knochen. Und damit schafft es der Kieferorthopäde wesentlich schneller zu intrudieren.
Ja, ich habe das auch damals am Tegernsee, als America Meets Europe war. Da hat doch auch dieser krasse PA-Chirurg, wie er denn bei so einem ganz jungen Patienten in Unterkieferfront so Segmente gemacht hat, dann noch krasses Knochenmaterial draufgeknallt hat und Wachstumsfaktoren, die es nicht in Europa gibt, damit es noch schneller geht.
Genau, dass es schneller geht und dass, wenn du die nach vorne bewegst, die Zähne halt keine Rezession irgendwann hast.
Weißt du, das ist auch Knochen cool, ist? dieser kortikales Perforationsinstrument, dass sie da einfach nur Löcher reinstampfen, damit die auch besser mesialisieren können, die Zähne. Mhm. Oder schneller mesialisieren.
Ja, die Amerikaner sind schon, kannst du sagen, 3-4 Jahre vorher, also vor unseren mit der Kieferorthopädie dran. Teilweise sehr aggressiv und das ist schon, wenn man selber Kinder hat, muss man sich das genau überlegen, ob man das so dem Kind antun will. Wer weiß, wer sich in den Spätfolgen, wie sich das Ganze dann entwickelt, das ist ja immer das, was man dann leider halt bei den Vorträgen oder bei den Kollegen dann weniger sieht, so ein Follow-up mal nach 5 Jahren oder vielleicht nach 10 Jahren, wie das stabil ist.
Bist du ein Kieferorthopädie-Fan?
Ja, eigentlich schon. Aber das ist jetzt so natürlich eine ganz gemeine Frage an mich. Also ich bin manchmal überkreuzt mit denen. Ich würde mir wünschen, wenn viel, viel mehr in Richtung dem langfristigen Outcome gucken würden. Das heißt, den Patienten ganzheitlich sich angucken.
Aber es sagen ja schon die Prothetiker seit Jahren.
Hier,
ja.
Ihr müsst hier den Overjet Overbite besser einstellen und nicht nach.
Ja, du hast aber die sind ja getrieben von eigentlich in Deutschland von dem Kassensystem. Und das hast du, das sind wir international die einzigen, die diese Schwierigkeit überhaupt haben. Da wird mitten in den Wachstumsphasen eigentlich beschlossen von der Kasse, dass der gesetzlich Versicherte mit 18 fertig in der Therapie ist. Und dann wächst der mindestens das zweite Mal und viele wissen ja auch, Anfang 20 wächst der, wegen mir hast du eine Spätwachstumsphase, dann sind die aber schon 2-3 Jahre fertig. Und dann sind die irgendwo vielleicht mit einem Retainer so weit fixiert, dass das kieferorthopädische Ergebnis möglichst stabil bleibt und dann will der Kiefer noch wachsen und da bewegt sich, sagen wir, in dem Frontbereich gar nichts mehr und dann dekompensiert irgendwann der Kiefer. Und dann fangen wir als funktionell orientierte Prothetiker oder in der Restaurativen an, Ende 20, Anfang 30, doch vielleicht doch wieder zum Kieferorthopäden zurückzuschicken und sagen, Mensch, wir revidieren das Ganze nochmal oder wir machen eben den Biss nach vorne nochmal auf und dann können wir mit Composite oder mit einem Prep-Veneers das Ganze auffangen, wenn die Approximalkontakte nicht perfekt sind, aber einfach, dass der Patient eben entsprechend den Platz hat, den er eigentlich braucht. Also das Schlimmste für mich sind, wenn jemand hier Ausgleichsextraktion macht, das ist eigentlich heutzutage, gibt's das so gut wie nicht mehr. Als Nicht-Kieferorthopäde, glaube ich, kann ich das schon mit sagen. Sondern da gibt's Möglichkeiten mit diesen Mundvorhofplatten, mit Atmung, mit Zungentraining, mit dem Logopäden. Gucken, dass die Nasenscheidewand perfekt ist, dass die Kieferhöhle belüftet ist, dass, sagen wir mal, die Nasennebenhöhlen breit ausgeformt werden, dass damit auch für den Oberkiefer entsprechend der perfekte Basis da ist.
Also alles Funktionskiefer.
Eigentlich alles Funktionskieferorthopädisch. Und wenn jemand so einen Kollegen oder Kollegin in der Nähe hat, wie gesagt, der kann sich glücklich schätzen und den ermuntere ich entsprechend auch, diese zu unterstützen und auch die Möglichkeit zu geben. Also es ist nicht nur heutzutage eine Schienenkieferorthopädie oder alles fest bebändert, sondern wenn jemand herausnehmbar auch was macht, glaube ich, ist es schon der richtige Weg. Also dem Wachstum. Aber
was setzen die FKGO KFOler ein? Ein Frenkel oder was?
Also ein Frenkel ist super. Ein Frenkel ist, kommt ja ehemalig aus den, ja,
Leipzig,
genau. Das ist einfach, wenn dein Unterkiefer entsprechend zurückverlagert ist, dass der einfach nur den Wachstumsreiz und das magst du bei den Kindern so vielleicht ab dem 12. Lebensjahr, 12, 13, Und innerhalb von einem halben Jahr kriegt der Unterkiefer einfach den Wachstumsreiz. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass der Unterkieferast in der Vertikalen nochmal wächst. Also gar nicht in der Horizontalen nach vorne, sondern eher die Vertikale. Und dadurch öffnet sich entsprechend hinten der Pharynx. Die Kinder kriegen deutlich besser Luft. Die schnarken plötzlich nicht mehr. Bessere Belüftung. Dadurch wieder breiterer Oberkiefer. Und dann ist die Entwicklung von alleine und plötzlich haben alle Zähne Platz. Also das ist zum Beispiel so ein Gerät, was, weiß ich jetzt nicht, bei den Kieferorthopäden sicherlich noch irgendwo in der Schublade ist oder in der Therapie vielleicht noch häufiger angewendet werden soll.
Also ich habe es auf jeden Fall in der Uni gehört, dass es sowas gibt, ja, und dass es eine Option ist, aber ich glaube, wir mussten die nicht selber herstellen.
Nein, das ist...
Du musst nur Bionator
oder ja, was alles. Aktivator hast du auch noch
gehört. Aktivator, ja.
Die Sachen, aber ich glaube, dass du... Wenn du frühzeitig darauf guckst, auch als jetzt normal behandelnder klassischer Zahnarzt, auch mit den ganzen Kindern, zum Beispiel so solche Gaumennahtsprengungen, wenn du das frühzeitig erkennst im Wachstum und entsprechend da eine Wachstumsförderung unterstützt, einfach mit Muskelzug und mit der Zunge, dann ersparst du den Kindern mit 15, 16 relativ viel Geräte.
Aber vielleicht welchem Alter redest du jetzt, wo du darauf achten musst?
Also ich würde sagen, kannst du zwischen 12 und 14, dass du damit eigentlich anfängst.
Okay.
Also immer hängt ein bisschen davon ab, eigentlich wenn die Eckzähne im Durchbruch sind und nicht früher anfangen, weil meistens wird ja früher irgendwo schon bereits in der Front irgendwo eingegriffen und dann weiß jeder, wenn er die Zweier bewegt und dadurch die Dreier im Durchbruch behindert, dann werden halt irgendwann die wieder, sind wir wieder, um den Kreis zu schließen, beim Oralchirurgen oder Kieferchirurgen, dass wir dann vom Palatinal die Dreier, die irgendwo da oben drinnen liegen, suchen müssen und dann irgendwie mit dem Bracket anschlingen und der Kieferorthopäde sie dann wieder einordnet.
Wie oft hast du das in Ansbach gemacht mit den
Dreier? Ich glaube, ich habe 350, 360 Stück gemacht. Und
ich meine, als normaler Zahnarzt siehst du sowas kaum.
Ja, aber das ist vielleicht auch ein bisschen der fränkischen Gegend geschuldet. Oder vielleicht dem einen oder anderen Kollegen, der eben kieferorthopädisch viel zu früh angefangen hat und dadurch einfach durch die Wurzeln Torque von den Zweiern der Durchbruch vom Dreier behindert wurde oder der Dreier eher abgetrieben wurde Richtung Palatinal. Und dann die haben wir zu 90% auf der palatinalen Seite gefunden. Das ist sicherlich extrem, ja, die Zahlen. Aber wie gesagt, du musst ja auch dir überlegen, wenn du die Dreier dann einordnest, wo ist dann das Attachment, wo ist das Weichgewebe? Ja, und wo ziehst du es dann hin, die Zugrichtung? Und eigentlich müsstest du, wenn du wieder rein biologisch denkst, müsstest du eigentlich dem gleich noch so ein subepitheliales Bindegewebe direkt in die Zugrichtung auch noch einnähen. Und dann sind wir aber halt schon lange nicht mehr in der klassischen Kassenmedizin, sondern geht sofort ins Private. Unabhängig, aber das wäre eigentlich schon noch auch nochmal von der fachlichen Sicht her.
Also nochmal, du holst den Dreier, kettest den an, schlingst den um und dann machst du noch...
Du klebst ein Bracket drauf, du legst ihn frei, ja. Du schaust, dass du die Zahnkrone perfekt freilegst und dass du auch erkennst, wie der Zahn eigentlich richtig im Knochen liegt, also wo du es klebst, sodass der Kieferorthopäde dann, wenn er mit dem Bracket, also mit dem Draht oder mit dem Kettchen zieht, schon in die richtige Richtung zieht. Und in die Richtung, wo du ziehst oder wo der Kieferorthopäde zieht, wäre super, wenn du gleich koronal noch eigentlich das Weichgewebe verdickst. Ist Palatin meistens okay, weil Palatinal ist dickes Weichgewebe. Wenn du es auf der vestibulären, auf der bukalen Seite hast, dann hast du immer die Gefahr einfach, dass die Knochenlamelle oder das Weichgewebe oben drüber relativ dünn ist. Dann müsstest du gleichzeitig noch so ein subepitheliales Bindegewebe machen.
Und wo holst du das her?
Vom Gaumen. Gaumen dann von der anderen Seite. Und eine Verbandsplatte brauchst du sowieso. Es bietet sich an. Und dann deckst du sowohl den freigelegten Zahn. Wenn du natürlich auf der vestibulären Seite bist, brauchst du keine Verbandsplatte, aber dann machst du halt so eine Schutzplatte rein. Also das kann ich auch nur empfehlen, immer wenn jemand am Gaumen was macht, auch wenn es den einen oder anderen Crack gibt, der das Ganze wieder vernäht. Ihr müsst euch immer vorstellen, wenn das Lokalanästhetikum sagt, nach einer Stunde, eineinhalb Stunden aufhört mit der Wirkung. Also nichts Schlimmeres, als wenn dich nachts irgendjemand anruft und sagt, ich habe eine ganz dumme Nachblutung am Gaumen. Das ist nie richtig gut und das kann man sich eigentlich sparen mit einer einfachen Schutzplatte, Verbandsplatte.
Das ist einfach so ein tiefgezogenes Ding.
Genau. Tiefgezogen und da lässt du oben so ein bisschen scharfe Ecken stehen, sodass das eigentlich unter den Äquator bei den Nachbarzähnen einschnappt.
Ich glaube, ich habe mal irgendwie so ein Existenzgründer-Ding gesehen und da meinte auch der Chirurg, also wer kein Tiefziehschienengerät hat, der ist selber schuld.
Ja, das ist richtig. Und wenn einer das schon mal miterlebt hat und auch weiß, wie das da hinten rausbluten kann, dann ist es wirklich bei uns, jetzt sagen wir mal, kein Spaß. Da wird es dann schon relativ eng, nicht ganz kritisch, aber es ist dann schon, das ist ja meistens dann, wenn du entweder eben nicht mehr in der Praxis bist oder abends kommen musst, dann bist du nur mit Notbesetzung und dann ist vielleicht noch die Aufregung, Adrenalin selber bei einem dabei, da wird schon spannend.
Hattest du schon mal eine Arteria palatina, die an die Decke gespritzt hat?
Du wirst lachen, ich war letztes Jahr bei einem sehr gut befreundeten Kollegen in Amerika und da hat er einen Punch gemacht, um später zu implantieren. Und er hat eigentlich, man sieht ja ungefähr von der Schmelz-Zement-Grenze gute 12 bis 15 Millimeter, also so 1,5 Zentimeter am Gaumen apikal der Schmelz-Zement-Grenze. Da läuft irgendwo der Arteria palatina, aber es gibt halt auch Verzweigungen. Und der hat da einfach freundlich reingeschnitten, ungefähr nach einem Zentimeter. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ob er überhaupt gar keine Angst hätte, dass da unten ein Gefäß läuft oder ob das über dem Teich anders verläuft als bei uns. Und er meinte, nee, und er hat da noch so ein Schutznetz oben drauf mit Fibrin und macht noch Fibrinkleber drauf. Und dann hat er am nächsten Tag im Hotel abholen wollen, haben wir auch früh, sind alles früh aufstehen, um 6 ausgemacht, dann kam es 5 vor 6. Er schafft es erst auf 6:30, weil er heute Nacht um 3:30 noch unterwegs war mit Nachblutung, als wenn ich es gewusst hätte. Der hat mir einen super Trick auch noch mitgegeben auf dem Weg, und zwar hat er eine 4-0 Seide, eine geflochtene Seide, aber mit einer atraumatischen Nadel. Und das hat er einfach, das ist ein absolut reißfester Faden und den hat er bei sich in dem Notfallschrank innen an die Schranktür geklebt und es weiß jede Helferin, dass da drinnen der Faden ist und dann musst du, wenn du so eine Blutung hast, nur noch eigentlich umstechen. Du hast eigentlich in dem Moment keine Chance, weil du auch so schnell gar keine Tiefziehplatte hast. Mhm. Und wenn es dann wirklich mal läuft, dann ist es schwierig. Also weil du gefragt hast, dass es spritzt, also es richtig spritzt noch nicht. Was ich mal hatte, ist, war so ein ganz dummer Sechser oben zum Osteotomieren, so ein PA-Zahn mit Taschenabszess nach Palatinal. Und da hatte ich so eine ganz diffuse Blutung einfach, dass es rausgelaufen ist. Und dann gut, musste halt einfach Kollagen reinstopfen oder wir haben auch so einen Fibrin getränkten Schwamm für den Notfall, dass wir das einfach zukriegen. Dann entsprechend saubere Nähte oben drüber. Also nähen sollte man dann üben und entsprechend auch können oder sich es zutrauen. Man muss nicht immer alles gleich überweisen, aber ab und zu mal schon wissen, wie man näht. Aber jetzt sind wir abgekommen irgendwie vom Implantat.
Das Implantat ist total langweilig. Chirurgen wollen implantieren. Du hast doch eh erst in deiner Praxis begonnen.
Das stimmt, richtig. Aber ich hatte den Vorteil, dass ich einen Kollegen übernommen hatte, 2005, und er hat allen seinen ganzen Patienten gesagt, Implantate halten nicht. Ja, die hat rein konventionell entweder Totalprothesen gemacht oder Teleskope oder irgendwie.
Also ist eine Praxis vom Kollegen übernommen?
Ja.
Der meinte, fragt man das nicht vorher ab? Was hältst du von Implantaten?
Ja, da hast du recht, aber da hat mich damals eigentlich nur interessiert, ob er Parkplätze hat, dass es eine einzelne Tür gibt, also dass die Praxis mehr oder minder so ein bisschen eigenständig für sich repräsentiert ist. Und mir hat der Standort gefallen. Und um das Klientel, was er mir vielleicht am Schluss untergeschoben hat oder verkauft hat, habe ich mich eigentlich gar nicht groß gekümmert, weil ich persönlich jetzt nicht direkt danach frage, ob jemand, wie jemand versichert ist, sondern ich möchte eigentlich eine hochwertige Therapie anbieten und ein Konzept verfolgen. Und damit bin ich eigentlich gleich am Anfang mit wahnsinnig vielen Implantaten gestartet, gleich im ersten Jahr, weil halt einfach Bedarf da war. Weißt du, jede Prothese, die nicht gehalten hat, habe ich gesagt, mach mal 2 Implantate im Unterkiefer oder 4 und im Oberkiefer 4 oder 6 und sprechen dann Prothetik.
Aber bei der lockeren Prothese, was ist da deine Empfehlung, um die festzuhalten? Machst du Locator, machst du irgendwie einen Steg oder was?
Machst ein bisschen abhängig von dem Patienten und dem Patientenalter. Und wenn jetzt die alte Dame kommt, ich sage jetzt mal 80 plus, dann machst du im Unterkiefer 2 Implantate, weil die meistens schon eine Atrophie hat. Dann guckst du, dass du 2 so 3,8er oder 3,3er Implantate-Schrauben unterkriegst, möglichst lang, also 11 oder 12 Millimeter Minimum. Und dann machst du da drauf 2 Locator. Und dann musst du natürlich mit dem Labor noch sprechen, dass sie möglichst auch noch so eine Art Tertiärgerüststruktur einbauen, damit die Prothese halt nicht bricht. Also wenn das nur einpolymerisiert, kommen die vielleicht nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr und dann ist die Prothese gebrochen. Dann fängst du wieder bei Null an. Also da machen wir schon immer nochmal so ein Metallgerüst rein. Und wenn du jemanden hast, 65 plus, also die Minimum noch 20, 25 Jahre eigentlich zu leben haben, wo du weißt, die begleitest du auch, dann mache ich in der Regel 4 im Unterkiefer. Entweder als Teleskop oder gerne inzwischen einen Steg, einen gefrästen Steg. Und im Oberkiefer, ja, 4 Implantate oder 6, auch mit Tele oder Steg geteilt, also rechts und links auf 3 Implantaten verschraubt, 2 Stege, wenn es herausnehmbar ist und ansonsten festsitzend. eigentlich festsitzen, aber dann immer über ein Langzeitprovisorium. Das ist eigentlich so das Konzept. Eigentlich ganz klassisch, wie es jede Fachgesellschaft empfiehlt.
Was ist eigentlich dein längstes eigenes Implantat, Recall? Dass du weißt, das habe ich, weiß ich was.
2005, da ging es ja gleich los. Also ich habe im Juli übernommen, ich habe die ersten September haben wir nochmal umgebaut. Also es gab keinen Steri, da gab es nur so einen Heißluftofen. Da wurden noch die Tüten mit einer Büroklammer zugemacht. Das war dann der Einschweißvorgang.
Also die das gute war, alte Zeit.
Ja. Und der Putzlumpen war neben dem Notfallkoffer im Steri gehangen. Und da habe ich von vornherein eigentlich allen Patienten erklärt, schön, dass sie da sind. Wir machen jetzt eine OPG, wir machen Abdrücke, wir machen Situationsmodelle, wir machen
Planung. Die Frau gleich angerufen, so deine Statistik geht durch die Decke.
Ja, richtig. Also wir liegen jetzt im Moment und sind ja immer, jetzt haben wir ja noch einen Kollegen, noch einen zweiten Oralchirurg, den Max Bornebusch. Wir liegen mit 1200% über dem bayerischen Durchschnitt mit Weisheitszähnen. 1200%. Also ich weiß jetzt nicht, es gibt ja viele Kollegen, die trotzdem viele Weisheitszähne machen. Mhm. Aber es ist halt so bei ihm inzwischen so ein Spezialgebiet, was er auch gerne macht, schnell macht, routiniert und sicher. Und die Statistik halten wir schon immer noch hoch. Ja. Aber dadurch hatte ich am Anfang relativ wenig Prothetik.
Aber ist er jetzt, habt ihr euch irgendwie, ich weiß, in manchen Bereichen kann man sich irgendwie als Oralchirurg anmelden und dementsprechend anderes Budget haben oder habt ihr ein relativ allgemeines?
Das Problem ist, dass du als Oralchirurg ein allgemeines Budget hast. Also du bist der normale Zahnarzt, der nicht doppelt approbiert irgendwas abrechnen darf wie der Kieferchirurg. Und bei uns fällt alles genauso drunter. Also Degression, Punktabzug, wir kämpfen genau wie jeder Zahnarzt draußen auch mit den gleichen Problemen. Zysten ist die Schwierigkeit. Also Zyste ist ja immer so.
Ja, volle, ich hasse das Wort Zyste.
Ja, aber die volle Choläre, das findest du auch wieder hier in den Lehrbüchern. Du musst es ja trotzdem einschicken und du musst es trotzdem die Histologie geben. Und da gibt es jedes Mal Schwierigkeiten.
Ich meine, bei der Zy2 muss es größer sein als 5 mm auf dem Röntgenbild.
Ja, und dann schickst du es trotzdem ein, weil es könnte ja vielleicht der eine oder andere kennst, es gibt ein super Buch, ich hoffe, es müssen wir mal nachgucken, bei wem es ist, glaube ich, Hüttig Verlag. Das ist der Düker. Das ist die Panoramaschichtaufnahme und Diagnose. Und es ist ein sensationelles Buch, weil da gibt es immer ein Pano und dazu sämtliche Differentialdiagnosen, rein radiologisch. Und da ist unter anderem auch ein ameloblastisches Fibrom. Und das musst du alle 2 Jahre radiologisch nachkontrollieren oder zum Beispiel ein Riesenzellgranulom. Und das kannst du nicht unterscheiden, ob das so eine kleine Entzündung ist oder irgendwelche Blasen, sondern das wird bei uns einfach entweder exzidiert rausgenommen oder ausgeschabt, rausgelöffelt, eingetütet und in dem Döschen hier bei uns zum Pathologen.
In was wird das eingelegt im Döschen?
Formalin ist das, Formalin, ja. Und dann musst du halt da mit unserer bayerischen Stelle wieder diskutieren und am Schluss sagst du denen natürlich auch, dann würden sie ja indirekt eigentlich einen Pathologen und seinen Befund anzweifeln. Und dann geht's meistens. Aber wir sind halt auf der sicheren Seite und wir können Patienten auch sagen, pass auf, das ist volle Kolle gewesen, das war weiter gar nichts, rein routinemäßig, alles soweit in Ordnung.
Also ich kann mich bloß erinnern, der VDZE hat, glaube ich, sogar in Berlin mal eine Fortbildung gehalten. Und er war auch so Chef einer oralchirurgischen Abteilung irgendwie von irgendeiner Uniklinik, ich weiß nicht welche. Und die hat dann mal Bilder gezeigt und so, hier, eine Blickdiagnose. Das weiß man ja sofort, was das ist. Und anstatt erdrückt so, ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Ja, das ist, ich glaube, das musst du häufiger sehen. Und wenn du das häufiger, und das ist schon, weil du ganz, ganz am Anfang gefragt hast, Oralchirurg, das, was mir schon nochmal geholfen hat nach dem Examen, dass du eigentlich im vierten Jahr, nachdem du ja ein Jahr allgemein zahnärztlich tätig warst, dann 3 Jahre, sagen wir, Schwerpunktchirurgie gemacht hast, dass du nochmal eine Prüfung hattest. Und es war eigentlich nochmal eine, so eine große chirurgische Prüfung, wo du nochmal komplett alles dir nochmal ins Gedächtnis rufen musst, was du alles fürs Examen schon mal gelernt hattest. Also das hilft dann schon, wobei wir relativ wenig große oder extreme Fälle sehen. Du siehst vielleicht alle 2 Jahre mal so ein Ameloblastom, das ist so eine wolkige Struktur, meist im aufsteigenden Ast. Ja, oder siehst mal jetzt im Frontzahnbereich irgendwie so eine große Richtung radikuläre Zyste. Da ist eher vielleicht so die klinische Erfahrung irgendwann mal, dass du einfach durch Tastbefunde weißt oder durch was der Patient in der Anamnese alles erzählt und dann radiologisch das noch durchcheckst und die meisten, denke ich, überweisen es ja dann sowieso. Mhm.
Ja, ich meine, das ist zum Beispiel ziemlich cool, dass man in Deutschland, also eigentlich, oder manchmal auch schade, aber irgendwie auch richtig, so alles was komisch ist, nee, geh mal zum Chirurgen, lass das mal checken, wer weiß, was es ist.
Genau, aber da kann ich auch trotzdem wieder jeden nur draußen selber auch mit ermutigen, also nicht alles gleich schicken und überweisen. Je nachdem, wie man halt, sagen wir, selber vorankommen will und machen will, und da kann man ja auch Kleinigkeiten selber machen und chirurgisch.
Ja, meine Kollegin in Berlin, die hat mal jemand überwiesen mit Verdacht auf Osteomyelitis, da hat die Chirurgin erstmal am Telefon ausgelacht. Später hat sich herausgestellt, das war wahr.
Ja, also Lachen gibt's eigentlich nicht. Das ist da, das wäre nicht, weil es unter Kollegen ist, das ist auch, ich habe letztens eine Patientin gehabt, die hat mir auch Ähnliches erzählt. Es ist manchmal so ein bisschen dieser Gott in Weiß, glaube ich, sollte der Vergangenheit angehört haben. Das ist eigentlich nicht mehr, das ist nicht unser Job, sondern da ist meistens eine Geschichte hinten dran, und wenn jemand kommt mit, egal, jetzt sage ich jetzt einen Totalschaden oder wo du auch trotz 2020 eine Entzahnung vor dir hast, dann ist da eine ganz dramatische Geschichte vom Patienten dahinter, und da, glaube ich, fehlt uns manchmal leider auch in unserem System die Zeit, einfach zuzuhören, und die wenigsten fragen eigentlich dem Patienten, was er sich wünscht und was er haben will.
Ja, das nervt mich manchmal an Homöopathen. Die lassen, können sich die Zeit problemlos bezahlen lassen. Ja. Und wahrscheinlich ihren Vertrauenseffekt dadurch, dass sie dann einfach dieses ganze Arztgespräch haben. Und bei uns gibt's die E1 für 10 Euro und dann ist Schluss.
Ja, das ist, oder du drehst es rum und machst einfach ein Planungshonorar aus mit dem Patienten. Das kannst du ja machen, kannst du ja privat vereinbaren.
Nee, bei uns gab es früher Beratung nach Zeitaufwand, Kostenverschlag für sehr beratungsintensive Patienten. Bloß manche wollten dann plötzlich auch keine Beratung mehr.
Ja,
gut. War dann plötzlich aufgeklärt.
Ja, das ist gut, und es ist dann auch in deinem Klientel oder in deiner Praxisstruktur, dass du ja doch den einen oder anderen Patienten hast, der ja vielleicht, ohne böse zu sein, vielleicht nicht zu dir passt oder auch das Konzept nicht mitgehen will. Weißt du, der kommt aber dann in dem Moment mit der berühmten gebrochenen Prothese, weil er jetzt die Metallverstärkung mehr zahlen will, aber der kommt genau an dem Tag, wo du es nicht brauchst, weil du gerade entweder eine Prep hast oder Frontzahnfüllung machst oder du machst eine Endo, die vielleicht nicht ganz einfach ist, oder gerade noch einen Stift raus, und dann steht er draußen auf der Matte, hey, und sagt, Prothese gebrochen.
Ich habe so einen Typen, der überweist mir gerne 12 mm Stifte zum Rausholen, ja, die irgendwann mal reingeschraubt wurden.
Aber das ist ja wieder cool, weil du sprichst es an, jetzt bin ich vielleicht gelernter Chirurg und ein bisschen noch mit prothetischer Orientierung oder umgekehrt der spezialisierte Generalist. Die Endo, die kann ich einfach nicht. Ja, das sind die Handinstrumente, da gab es früher diesen Endostepper, da war ich eigentlich aus der Uni schon draußen. Das hat man dann sich selber rudimentär am Anfang ein bisschen beigebracht, da gab es auch keine Kurse. Und da bin ich dann froh, wenn es dann Endospezialisten und Freaks gibt, die dann einfach sagen, okay.
Das Wort Freak finde ich mal doof. Das ist eigentlich
nicht. Nein, du bist schon ein Freak. Das ist schon, also, dass du auf so einem kleinen Raum mit knapp einem Quadratzentimeter den vierten Kanal, den weiß ich auch, dass es den gibt, aber dass du dann kommst und sagst, hey, da gibt's noch den fünften und dann gibt's noch einen zweiten Palatinal und die gehen unten zusammen und das muss ich so und so aufbereiten. Das ist schon mehr als nur das Normale an der Zahnmedizin.
Ich glaube, manche Zahnärzte haben einfach keine Geduld.
Das kann auch sein. Aber ich glaube, das kommt mit der berühmten Berufserfahrung, dass du irgendwann dann auch sagst, du drehst das rum, weil sonst bist du ja den ganzen Tag eigentlich nur so ein Getriebener durch die Praxis.
Wie Roller Skate Dentist, kennst du das Wort von den Amis?
Ja, von einem Zimmer.
Skaten von einem, aber das ist ja irgendwie noch, also in Berlin ist es noch teilweise sehr verbreitet, dieses Rollerskating.
In jetzt der jetzigen Krisenphase, das hörst du schon auch, und wir haben ja hier in Bayreuth, und jetzt nennen wir mal das im Nordostbayern oder in unserem Frankenland, Oberfranken hier, gibt ja schon die Tendenz auch von jüngeren Kollegen, die dann die zweite oder die dritte Praxis aufmachen, noch eine Satellitenpraxis hier, noch der eine Kollege hat jetzt 6 angestellte Kollegen, hat eine Mannschaft von 50 Mann, da geht entweder viel über die Masse, und da musst du dir überlegen, wo kommen die ganzen Patienten her, wie werden sie entsprechend eingetaktet und wer hält die Qualität hoch. Es ist ja nicht so, dass du ununterbrochen jemanden kontrollieren musst, aber du musst schon ein ganz ausgefeiltes Konzept haben, dass das auf einem möglichst hohen Level passiert.
Aber wie hält man die Qualität dann hoch?
Dass du eigentlich jeden Tag in deinen Laden gehst und jeden Tag mit Spaß und Freude und voll motiviert dabei bist. Das ist vielleicht das Entscheidende, und dich nicht von irgendwelchen Versicherungszwängen leiten lässt, sondern du selber sagst, okay, das ist die beste individuelle Therapie für den Patienten.
Ja, Versicherungszwänge sind beätzend. Also ganz am Anfang habe ich immer überlegt, bin ich immer lang drin, was ist jetzt die Kassenleistung, und ja, natürlich grauenvoller Planungsvorgang. Ja. was wäre jetzt die Kassenleistung? Wäre das noch eine Brücke oder das und das oder Modellguss oder Teleskope?
Mhm. Ja. Ja, das ist dieses andersartig, ich sage immer abartig. Das funktioniert einfach nicht, sondern frag einfach den Patienten, was ist der größte Wunsch? Was ist dein Wunsch? Wenn wir jetzt bei Null starten, warum kommst du? Wo, nicht nur, wo tut's weh oder wo sind die Schmerzen, sondern was möchtest du am Schluss haben? Was sollen wir versuchen, besser zu machen? Und dann wirst du plötzlich, da geht alles auf bei denen. Die schütten dir nicht nur dein Herz aus, die erzählen dir vielleicht manchmal auch 20 Minuten die Geschichte, dann weißt du, wie es dazu gekommen ist. Und dann kannst du in der Zeit dir schon Gedanken machen, was du machst.
Immer das berühmte Foto, so möchte ich wieder aussehen.
Ja, genau. Und dann lässt du dann noch ein altes Foto von ihr auch noch mitbringen. Dann hast du oder hat der Zahntechniker schon mal ungefähr eine grobe Form, wie es früher wirklich war. Oder eine Zahnstellung, was weiß ich, wenn die eine Klasse 2-2 hatten, leicht inklinierte Oberkieferfront, musst du ja nicht mehr ganz so extrem darstellen.
Wo hast du denn KFO-Wissen?
Ach du, das kommt irgendwann mal über die Funktion und irgendwann steht der Patient vor dir und hat vorne einfach keinen Platz oder will mit dem Unterkiefer weiter nach vorne und dann fängst du an, das skeletale Wachstum. Ich sage ja jeden Tag ein bisschen mehr, weil es einfach ist interessiert. Es interessiert und ich will eigentlich nicht stehen bleiben. Und dann kommt der Kollege, egal jetzt wie er aus Amerika, und sagt, hier vorne der berühmte Envelope oder der Zahnbogen vorne, guck hin, den braucht er einfach. Und wenn er den nicht hat und eingeengt ist, dann ist er retraler Zwangsbiss, dann kracht es vielleicht hinten irgendwo. Hat man jetzt letztens auch in der Prüfung für den Funktionsspezialisten unter anderem auch die Frage an mich, das irgendwann kommt und dann kommt wieder die Diskussion mit dem Kieferorthopäden und dann spricht er mit dir und du mit ihm. Dann siehst du Fälle, die super gut laufen, Fälle, die vielleicht nicht so gut laufen, auch bei einem selber nicht so gut sind, wo man dann sagt, Mensch, den nächsten muss ich aber anders machen oder den nächsten muss ich anders angehen. Ja, und so ist es dann vielleicht auch, ja, kannst sagen, 20 Jahre irgendwann Erfahrung. Also irgendwann.
Obwohl, ich mag ja einen Spruch von, ich glaube, ist das Kurt Tucholsky selber? Erfahrung heißt gar nichts, man kann auch 20 Jahre lang Mist machen.
Ja. Du kannst auch den vom Herrn Kotowski, dem alten Lehrmeister, der dir auch sagt, jeder
Mist hält 2 Jahre.
Jeder Mist hält 2 Jahre, ja. Mist hat er jetzt nicht gesagt, aber genau so meint das.
Ja doch, der sagt Mist.
Mist.
Ja, der sagt Mist. Oder? Kotowski hat doch garantiert Mist gesagt. Oder so, jeder Scheiß
hält 2 Jahre. Ja. Ja. Und das ist es dann. Und wenn das natürlich dann so ein bisschen die Prämisse ist, weißt du, und das ist, wie heute habe ich auch Patienten mit einem tiefen Biss, kommt nicht zurecht, gar nicht zurecht, der musste ich heute 6 Vollzirkon monolithisch auffräsen. Ich habe 3 Handstücke zum Glühen gebracht. Und ich habe ihr dann zwischendurch irgendwann gesagt, sie kriegt von mir eine Privatrechnung, weil ich einen dritten Bohrer durchgeglüht habe und abgebrochen habe. Und irgendwann keine Lust mehr hatte nach einer halben Stunde. Und dann ist es dann schon schwierig. Ja, und das kann eigentlich auch nicht die...
Aber was für ein Bohrer hast du genommen?
Diesen Weißring spezial goldfarbenen Zirkon. Da habe ich aber keine Ahnung, ob das nur die Farbe ist, weil der grüne geht genauso. Der wird halt irgendwann nur heiß und irgendwann glüht es vorne.
Nee, ich habe mal ein interessantes Ding im Podcast gehört, dass die meinen, du musst gerade eher diese Polierdiamanten nehmen, so rote, gelbe, ja. Weil die zu groben, Zirkon hat irgendwie so eine kleine Reparaturtendenz, dass die ganz groben sind genau, sorgen sogar nochmal für eine Verhärtung, so eine Art, während die ganz fein, die schneiden wirklich durch und als ich dann wirklich dann mit roten Flammen durchgegangen bin, hatte ich das Gefühl, es geht besser, aber vielleicht hatte ich auch Glück.
Okay, nee, ist gut.
Bei mir ist es ja bloß immer nur eine Krone,
nein, die ich durchtrenne. Ich probiere das und nee, ist ein super Tipp. Ich sage ja, das ist ja das, einfach die Fortbildungen, wenn jemand orientiert ist, übernehmen und das, was, hatten wir gestern auch die Diskussion, ich glaube, wir sehen vieles zu kritisch. Einfach international ganz viel von den Kollegen auch lernen und die sehen es immer als Chance. Wenn der Kollege irgendwas Gutes erzählt, nicht sagen, nee, das nervt mich und das ist vielleicht schlecht. Wir suchen immer so ein bisschen das Negative in Deutschland, ist vielleicht so bei uns kritisch, sondern einfach sagen, hey, super Idee, ich probiere es aus. Und wenn es beim zweiten und dritten Mal richtig gut funktioniert, dann grinse ich auch. Und wenn es nicht funktioniert, dann frage ich ihn, sag du, zeig's mir mal, wie es geht oder vielleicht doch falsche Info, aber ich muss es ausprobieren. Also das bringt einen ja weiter.
So. Ja, das bringt einen weiter.
So, jetzt haben wir aber.
Ich glaube, in der Zahnmedizin muss man auch ein bisschen stur sein.
Ja, ja.
Man muss es wirklich stur ein paar Mal probiert haben. Und eigentlich, die meisten Zahnärzte probieren es einmal aus, geht schief, dann haben sie keinen Bock mehr drauf.
Meinst du? Ja. Ja, aber die Lernkurve hast du. Die gehört irgendwo auch dazu. Und du solltest es halt bei den Patienten ausprobieren, wo du weißt, dass der Patient dir es auch verzeihen wird, wenn es schief geht. Du, ich habe letztens auch, wenn wir am Rausschleifen sind, da habe ich nicht einmal irgendwo einen Rotring-Diamant gebraucht. Das habe ich so wieder rausgemacht. Das waren 5 Veneers geklebt, die total verkraut waren nach dem Kleben. Die habe ich gar keinen Spiegel in die Hand gegeben. Das gebe ich auch zu. Und da haben Techniker angerufen, ganz klein, und haben gesagt, heute schlechter Tag für dich und mich. Und ich sagte, ich sitze und schleife und du musst nochmal den neuen Abdruck nochmal bitte neu machen. Aber das mache ich dann auch und da gibt es auch keine Diskussionen. Das bin ja auch ein Patient dann irgendwo schuldig. Implantate ist, kann man heute mal wirklich ausgeklammert, glaube ich. Ne?
Wie viele Implantate setzt du? Ist das die Standardfrage?
Ja, da sage ich immer meistens, das ist jetzt nicht die berühmte Masse. Wie gesagt, der zweite Kollege, der macht auch viel. Ich würde sagen, wir schwanken so zwischen 500 und 700 im Jahr, was sehr viel ist, weil wir ungefähr 2/3 auch noch selber prothetisch versorgen. Also da sind wir haben ein paar gute Zuweiser, die uns noch schicken. Und obwohl wir Prothetik selber machen, die trotzdem sagen, okay, sie arbeiten mit uns eng zusammen.
Obwohl ich muss sagen, eigentlich, also ich persönlich als Endotyp habe immer lieber einen Implantologen, der selber die Prothetik macht, weil sonst wird der böse schwarze Peter immer hin und her geschoben, habe ich das Gefühl.
Ja, oder du brauchst einen Implantologen, der offen ist. Und bei mir ist es schon deutlich zurückgegangen, die Zahlen, persönlich, weil ich mit dem Endospezialisten und Endoprofi, nenne ich mal nicht Freak, aber der Profi, der kann man noch den Zahn erhalten. Und da weiß ich, dass meine Wurzel steht und dass mein Attachment da ist und dass ich eine Papille habe und dass der Zahn oder die Krone dann oben drauf oder Teilkrone oder Venier, dass das richtig top ausschaut. Und bei der Chirurgie und dem Implantat brauche ich richtig viel mehr Aufwand, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Das ist ja die Krux. Und dann kann ich es trotzdem nicht langfristig perfekt vorhersagen.
Ja, ist ja das berühmte Front-Einzelimplantat. Da hat immer die Diskussion, ist das denn wirklich das Bessere? Und ich sag mal, der größte Feind des Endodontologen ist ja das Sofortimplantat.
Ja, das ist richtig. Das sind aber natürlich auch wieder so ein bisschen in den Fortbildungen getriggert oder von der Industrie auch, dass die sagen, jetzt haben wir verschiedene Schraubendesigns, aggressivere Gewinde, du kannst sofort implantieren und dann wird auch das sofort ausprobiert. Weißt du, jeder wartet ja drauf, dass beim Extrahieren das Ding abbricht, dass ich ihn direkt rausmachen kann. Oder dass ich hinten die Wurzel aufbohren kann, habe so ein Wurzelschild jetzt vorne noch dran, die bukale Lamelle zu schonen und dann schraube ich das rein. Statt mal nachzudenken und sagen, stopp, lass uns doch wirklich vielleicht nochmal mit einer Endorevision oder mit einem Ferrul gewinnen, glaube ich, was du gerne magst oder versuchst, irgendwie den Zahn nochmal zu extrudieren. Aber ich glaube, wenn du da bist in der Therapieüberlegung, da bist du schon relativ und ziemlich weit vorne, dass du dann sagst, komm, ich kriege damit noch einmal fast ein ästhetisch, von der roten Ästhetik, vom Weichgewebe mit dem Weiß kombinierte bessere Ästhetik hin. Das ist halt dann schon der höchste Anspruch, weil es halt auch sehr schwierig dann ist. Das auch im täglichen, sag mal, zu erkennen, um Patient zu haben, Mundhygiene muss passen, weißt du, die ganzen Rahmenbedingungen müssen stimmen.
Was ist eigentlich dein Alter, ab wann du, unter welchem Alter implantierst du nicht oder ab welchen erst?
In der Regel ab 22, das ist bei mir so die Grenze.
Echt 22, wie kommst du auf die Zahl?
Ja, weil normal wächst, wenn du den Jungen nimmst, je nachdem, wo vielleicht da, wo sie herkommen oder was sie genetisch bedingt sind. Also wir haben zum Beispiel jetzt hier ein sehr starker Basketballstandort. Wir haben viele Junge, wo vor allem die Väter aus Amerika kommen, Amerikaner sind, die sicherlich noch einmal 20, 22, 23 nochmal richtig wachsen. Irgendwann ist es wieder dem System geschuldet, die sind mit 18 fertig. Ja, und dann haben die mit 18 eigentlich nicht eine Leidensphase, aber eine Wartephase. Du kannst so eine Maryland-Brücke reinkleben, wenn es geht und wenn der Patient und auch die Eltern mitmachen. Oder wenn der Druck schon so groß ist, dass du vielleicht implantieren musst, weil die ja schon seit 12, 13, 5, 6 Jahren in kieferorthopädischer Behandlung sind. Die Lücke ist offen geblieben und dann kommen die mit 18, kriegen ihre Bebänderung oder ihre Schienen raus. Und dann sagst du ihnen, sie sollen noch 4, 5, 6 Jahre warten.
Ich weiß, im Endobereich sagen eigentlich am besten erst ab 30 implantieren.
Ja, da kannst du sicher sein. Und die Fälle habe ich leider in der eigenen Praxis schon erlebt. Der ruft deinen Mitbewerber um die Ecke an und verlangt das Röntgenbild. Und dann weißt du, der Patient kommt nie mehr zu dir. Und dann ist das Implantat wahrscheinlich sofort, wenn Platz ist und Zeit ist, oder spätestens morgen im Knochen. Ja, also je nachdem. Da
hast du auch richtig so schön gesehen, diese quasi diese anklusierte Implantate, die dann irgendwie
viel weiter oben sind oder wo denn das Gegenwehrlevel irgendwann überhaupt nicht mehr stimmt, obwohl es am Anfang stimmte?
Ja, entweder so, dass du es zu tief hast, oder aber was auch noch ist, dass das Implantat eigentlich zu weit palatinal steht irgendwann, weil die Frontzähne nochmal einfach gewachsen sind, also nach vorne in die Protrusion.
Kennst du diesen Typen, der, ich glaube, so ein Kölner Raum, der irgendwie implantiert im Wachstumsalter, weil man da irgendwelche Regeln beachten muss? Ich habe da mal irgendwie einen Artikel gelesen, irgendwie.
Ja, ja.
Also ich glaube, ich meine, der hat Fälle, die er zeigt, aber irgendwie glaube ich das ja nicht.
Das ist immer schwierig, wenn es nur einer ist. Wenn, weißt du, wenn es nur einer ist und der dann sich die Nische sucht, um vielleicht das zu propagieren, normal heißt es wirklich so lange wie möglich warten. Aber das ist auch wieder dein Konzept, dein persönlicher Anspruch, was erwartet der Patient. Und das ist, also ich hatte unter anderem das auch im Basketball, der ist 19, Jugendnationalspieler gewesen, der hat einen Ellbogencheck bekommen, der 1-2 ist abgebrochen. Ja, und da war die Mutter sogar noch dabei, obwohl er 19 ist. Und wir haben gesagt, den können wir mit einer Endo retten, wir können entsprechend auch den rausmachen und eine Maryland kleben. Ich würde ihn nicht implantieren und genau da ist es passiert. Tag später kriege ich den Anruf, bitte überweisen Sie mir das Röntgenbild oder schicken Sie mir das Röntgenbild. Ja, und dann ist es erledigt und dann musste das einfach, mir tut es manchmal selber weh, weil man es fachlich anders machen würde, musste es eigentlich abhaken, so bitter es ist. Wenn dann implantiert wird, mache ich darauf keine Prothetik mehr. Das habe ich mir auch geschworen. Da habe jetzt auch zwei Fälle laufen, da kommen die Implantate woanders her und dann ist der Wunsch, dass ich die Prothetik drauf mache und dann fangen wir erstmal wieder und da kennst du ja auch Kollegen, ich glaube auch hier Bielefeld, der Kai oder was hat das mal im Podcast auch gesagt, da muss den Leuten halt dann auch sagen, okay, dann explantieren wir halt, wenn es falsch steht, dann müssen wir es wieder rausmachen, dann machen wir halt nicht bei Null fangen wir an, sondern bei Minus. Das wollen sie zwar auch nicht hören, aber ist halt manchmal so.
Ich weiß gar nicht, wie explantiert man überhaupt?
Also,
das ist glaube ich eine relativ fiese Sache, oder?
Also oralchirurgisch nimmst du die Lindemann-Fräse hauchdünn und versuchst irgendwo das Implantat zu umfräsen, wobei das ich nicht empfehlen kann, einfach weil die bukale Lamelle einfach zu geschwächt wird. Oder du, wenn du abrutscht, irgendwo Richtung Nachbarwurzel kommst. Und nee, das Entscheidende ist eigentlich, dass du den Titanabtrag hast. Und da wird ja auch diskutiert, ob die Titanpartikel irgendwann in den Lymphknoten und so weiter hast oder im Knochen weiter getragen werden. Nee, es gibt vom BTI, ehemalig Wieland, BTI gibt es ein Explantationsset. Das ist super, das ist mit dem Linksgewinde. Und das drehst du mit einem Hartstahl in dein Implantat ein. Also diese Linksgewinde sind, glaube ich, 5 Durchmesser. Das passt für jedes Implantat. Und dann hast du bis zu 250 Newtonzentimeter, also eine starre Ratsche. Und damit drehst du,
für Leute, die nicht
implantieren, damit drehst du es wieder raus.
Womit implantierst du, mit wie viel Newtonzentimeter?
Also in Newtonzentimeter soll es, um es primär stabil zu haben, eigentlich kannst du sagen 45, 50 haben, dann könntest du es sogar, wenn es sofort versorgt, kannst du es mit dem Provisorium fest versorgen.
Hast du mal diese komischen Dinger getestet, diese Geräte, die Implantatstabilität sagen? Ja, steckst irgendwie was rein, irgendein Magnetteil, dann messen
du die. Du drehst, genau, du schraubst es innen rein und dann hast du halt von allen Richtungen mesial distal.
Braucht man das?
Brauchst nicht unbedingt. Also wenn du häufiger oder wenn du regelmäßig implantierst, dann sage ich auch, dann hast du, verlass dich ein bisschen auch auf dein Fingerspitzengefühl. Das merkst du, wann der Knochen fest ist und wann er nicht fest ist. Wenn du natürlich sagst, du willst da sofort was draufschrauben, dann solltest du das auf jeden Fall dokumentieren, rein forensisch, dass das diese Erststabilität bekommen hat, Primärstabilität. Aber die Untersuchungen gibt es ja auch. Primärstabilität am Anfang richtig gut, nach 2 bis 3 Wochen nimmt sie deutlich ab, um dann wieder zuzunehmen. Und je nachdem, wo aufgestellt ist und wir in Bayreuth sind sicherlich, toi toi toi, kann man so vielleicht auch sagen, mit vorne dabei, sind natürlich auch immer, ich weiß nicht, wie das gesagt hat, auf der Kirchturmspitze oben, es ist spitzig und windig. Es gibt genügend auch Kollegen, die einfach warten, dass wir auch Fehler machen. Das ist so. Und da muss ich teilweise auch ganz eher konservativ operieren und so sagen, so sicher wie möglich. Gern mal was ausprobieren, aber halt wieder bei den Patienten, wo ich dann auch weiß, dass es eigentlich funktioniert.
Aber ich sag mal, diese aggressiven Sofortimplantate, was machen die anders? Du hattest vorhin angewendet, da braucht man aggressive Implantate, die irgendwie.
Die haben eine andere Schneidleistung. Die Gewindetiefe ist eigentlich mehr, also das heißt höher. Das heißt, dass sie da in den Knochen, vor allem in den weichen Knochen, besseren Halt haben. Schwierig wird es für den, der nicht so geübt ist, dass diese aggressiven Gewinde auch gern mal eben nicht die richtige Position, wie du es gerne hättest, annehmen, sondern auch im Knochen entsprechend, sagen wir mal, beim Einschrauben wandern können oder sich bewegen können. Also nicht bewegen, wenn sie fest sind. Wenn sie fest sind, sind sie fest. Aber ich meine, beim Einbringen, beim Inserieren, da müsst ihr genau gucken, dass du eigentlich perfekt bohrst und es genau auch den Weg findet. Also ich bin eher der, der so ein Zwischengewinde nimmt. Also das heißt, nicht ganz die High-End-Aggressiven. Und wenn ich exakt und sauber bohre, habe ich eigentlich mit der Primärstabilität nahezu kein Problem, wenn genügend Knochen da ist. Also wieder auch konservativ. Auch wenn natürlich schon die Industrie auch bei uns immer wieder anklopft und sagt, ob man nicht nur als Referent, sondern auch mal eine Falldokumentation macht.
Für Sofortimplantat.
Für Sofortimplantat, für Sofortversorgung, für sofort ein Provisorium drauf. Und dann musst du halt überlegen, muss ich augmentieren, muss ich nicht augmentieren. Und dann ist es, ja, da muss der Fall schon wirklich perfekt sein, dass es funktioniert. Und dann muss man auch ehrlich sein den Kollegen gegenüber, wer hat denn wirklich immer den perfekten Fall? Den hast du nicht, sondern du hast immer so ein Kompromittieren. Du hast immer irgendeine Schwierigkeit.
Ja, da ist irgendwas schiefgegangen bei der Ex oder musst du erstmal irgendwas aufbauen. Das
genau.
Brauchst du irgendein Weichgewebe?
Ja, richtig.
Also ohne, dass ich davon Ahnung habe.
Nein, aber, das ist so.
Aber das sieht man ja immer, wenn der Zahn draußen ist, ist eigentlich immer alles doof. Deshalb mag ich ja immer die Leute vom Rotterdam-Team, die sagen und schreiben 210 im Jahr transplantieren. Mhm. Ja, und die sagen ja eiskalt, nee, für die Front transplantieren wir Zähne, aber die Prämolaren, die sie teilweise im Unterkiefer sich rausholen, um in die Front zu setzen, dafür machen sie sofort ein Implantat rein. Und das finde ich schon sehr witzig.
Unten dann, ne? Wo sie einen Prämolar ja, rausnehmen.
Genau. Nee, die sagen dann zum Beispiel, die haben dann halt ihre kleine Show und dann so, was ist das, Sören, ich brauche 4 Prämolaren, wo bekomme ich die her? Ja, und dann meinte er, okay, Oberkiefer kann ich dir 2 geben, ja, die schiebe ich dann Kieferorthopädie hin. Aber ehrlich, im Unterkiefer habe ich eigentlich keins, da muss die Lücke bestehen bleiben. Okay, du willst also, dass ich im Unterkiefer den Prämolar darf ich haben, aber ich muss dafür ein Implantat setzen.
Ja, will ich. So, und dann ist schon der berühmte Denkfehler drinnen, wenn die im Rotterdam, und ich kenne sie ja vom Kollegen aus Amerika genauso, da haben wir eigentlich einen ganzen Abend, das ist dann immer bitter, wenn du eigentlich schon als interessierter Kollege da drüben bist und beim Abendessen willst du vielleicht von der Stadt noch ein bisschen oder von der ganzen Atmosphäre was aufsaugen und da bist du wieder bei den Implantaten und den Zähnen nach einer halben Stunde. Und da ging es genauso, dass der Kieferorthopäde die Lücke zusammenzieht und der darf sich auf keinen Fall zusammenziehen, weil du vertikale Höhe verlierst. Sondern da muss, also wenn du den Prämolar rausmachst, muss die Lücke offen bleiben und dann eigentlich ein Implantat rein.
Okay, also wenn ich mal Prämolaren von dir brauche, heißt das, kann ich gleich sagen, da kommen dann dafür Implantate rein.
Ja, also auf jeden Fall ein Lückenhalter und dann kann man überlegen, du kannst ja wegen mir auch, ich weiß nicht, ob es die sogar noch gibt, früher gab es ja so diese Art Inlay-Brücken, wobei da die Zähne sind heutzutage eigentlich alle, kannst du sagen, kariesfrei, dass du nichts präparieren musst.
Es gab ja auch mal Klebebrücken im Seitenzahnbereich, da habe ich mal ein Buch gesehen, ja, weiß gar nicht. Das ist wie die Endokrone, die irgendwie komischerweise im Molarenbereich ja funktionieren soll, bloß im Prämolarenbereich nicht.
Du, das ist, manchmal ist ja in den alten Büchern schmökern, was es alles schon mal gab und was sich nicht durchgesetzt hat, oder?
Ich habe ein altes Kompositbuch, irgendwie Quintessenz aus den 90ern oder so, von Holländern, die das auf Deutsch besetzt wurde, also danke Quintessenz. Und so geil, zum Beispiel kennst du dieses Opalustre von Ultramind? Mhm. Ja, das ist ja im Prinzip Salzsäure mit Bimsmehl. Mhm. Rat mal, was die genommen haben. Salzsäure mit Bimsmehl gemixt, ja. Und dann volle Kanne rauf auf den Zahn, um irgendwelche Oberflächenverfärbung wegzumachen. Mhm. Und wie die auch Sprünge im Komposit nachgemacht haben, alter Falter. Da dachtest du echt so, Mann, sind wir manchmal hinterher, denn die hatten das schon in den 90ern. Aber es ist ja genauso wie wenn der Pascal Magen das alte Buch liest, hier, von wann ist seine adhesive keramische Restauration sein Buch? Ist auch aus den 90ern,
oder? Ich wollte gerade sagen, mit Belzer zusammen, Anfang ja. Der 90er, die Bibel eigentlich, ja. Die schwarze.
Ja, das ist so geil, was da drin steht. Sandstrahlen, super toll. Ich glaube, Beaching oder sowas, da waren auch schon die ersten Anfänger von Margin Elevation, glaube ich.
Habe ich letztens jetzt hier unserem Assistenten gesagt, lesen schützt vor Erfinden. Ja, das ist einfach so. Das sind viele, viele alte Dinge irgendwo beschrieben. Du, ich war Anfang jetzt Jahre, also vor der Corona-Lockdown, hier noch in Nürnberg beim Christian Lex zum FGP-Kurs. Das ist ein
FGP.
Freedom Generated Path. Das heißt, du präparierst ganz normal dir eine Krone. Und das Schwierigste, denke ich, das wissen fast alle draußen, das ist nicht, wenn du den ganzen Kiefer anhebst, rechts und links. Das Schwierigste ist eigentlich, wenn du im Kauzentrum eine Krone, eine Kaufläche rekonstruieren musst. Da bist du immer wieder am Einschleifen und immer wieder passt es nicht so richtig. Und dann macht er entsprechend eine Gerüstanprobe und aufs Gerüst macht er entweder, es gibt dieses von GC, dieses Bite Compound, da kenne ich es eigentlich über den Gutowski her, dass du wie dieses Art, was du heiß machst und dann
einspritzt irgendwie?
Oder? Nee, wie heißt es, wenn es kalt wird, dann wird es starr. Genau, muss man irgendwann mal lernen, dieses plastisch starr und verformbar. Und der macht dort aufs Gerüst entsprechend einfach eine Paste obendrauf. Die Paste wird erst warm gemacht bei knapp 60 Grad, die wird dann aufgetragen und dann klappert der Patient in der Okklusion und dann macht er die Latrotrusion und wenn er kann, Retrusion und Protrusion. Und dann machst du über dieses Registrat machst du mit einem halben individuellen Löffel, wie so eine Art Mini-Tray, machst du mit Gips einen Abdruck. Und dann hast du das Käppchen mit Gips eingefroren und fixiert. Die Nachbarzähne musst du vorher kurz isolieren. Darfst halt nicht über den Äquator, sonst musst du den Gips wirklich rausschleifen. Das war ein sensationeller Workshop-Kurs. Und davon gibt es im Moment, glaube ich, noch 3 oder 4 Praxen, die es überhaupt machen, wie er so erklärt hat. Und da kann der Techniker dann entsprechend über dieses Negativ eine perfekte Kauffläche mit allen Bahnen gestalten.
Ja, aber man braucht dafür Abformgips,
richtig? Brauchst du Abformgips, genau.
Ja, ich fand das faszinierend. Das hat mir mal in Berlin, hat mir das mal jemand erzählt an der Uni, wie die früher zu Ostzeiten mit Gips Abformung gemacht haben und meinten, ja, da musst du halt eine Sollbruchstelle reinritzen und dann den dann früh genug brechen, aber nicht zu spät. Aber die meinten, diese Abformungen waren super, super präzise. Und ich habe dann mal von, ich glaube, der ist Blankenstein, so ein Oberarzt in der Prothetik, der hat dann auch diese Schlotterkamm-Abformung hat er mit Gips gemacht, weil der Gips ist so weich am Anfang, dass er den überhaupt nicht bewegt, während wenn du in Prägung nimmst, hat das so viel Druck, dass du den Schlotterkamm dann in irgendeine Richtung drehst, da brauchst du einen Öffel, der irgendwie vorne offen ist. Und dort spritzt du Abdruck, Gips rein, damit den Schlotterkamm dann genau dort hast, wo er ist. Und so stabilisierst du dann deine Prothese am Ende, weil das dann am Original auf dem Platz ist.
Da bin ich wieder der Oralchirurg, da mache ich einfach 2 Dübel unten rein. Das sage ich dir.
Ja, Logo.
Nein, aber für die FGP-Technik, auch das, weil vorhin fragte, das hat mich wieder interessiert. Und da hat man letztes Jahr bei der restaurativen Gruppe, hat man so, der war Konsens der Konzepte, verschiedene Funktionskonzepte durchgesprochen und da war unter anderem ein Workshop von ihm, vom Christian Lex und hat mich total fasziniert, der Grand Senior. Da habe ich gesagt, komm, und dann hat er wirklich für uns da im Januar nochmal so, waren wir auch 15 Mann bei ihm in der Praxis, kann er eigentlich jedem empfehlen. Das ist auch sowas, was immer mehr in Vergessenheit gerät.
Vergessene Konzepte.
Ja, auch das ist mal so, was vielleicht wirklich früher war oder was vielleicht was es gar nicht mehr gibt, was aber richtig gut funktioniert hat. Aus welchen Gründen es es im Moment nicht mehr gibt. Weißt du, das ist ja irgendwo getriggert.
Ja, es gibt ja ein paar. Wusstest du, dass der erste dokumentierte MTA-Fall im Endobereich kommt aus Berlin?
Ja.
Das Füllen der Zähne mit Portlets im Wind.
Okay.
Und dann 100 Jahre später kommt Trubinjat aus Iran und macht das Ganze nochmal.
Ja, das sind alles so, ja, ich sage, es war alles schon mal irgendwo da.
Ja, da hatte ich mal eine Diskussion auch mit jemandem. War alles schon mal da? Ich meinte, DVTs. Nö, hatten wir früher schon nicht so. Nee, DVTs hat man nicht. CTs, okay. Aber keine DVTs, ja. Dann meinte ich MTA, nee, das hat man früher auch so. Nee.
Ja, gut, da hat er halt vielleicht was anderes genommen.
Ja, aber ich meine, okay, das Fiese ist, so richtige krasse Neuerungen gibt es ja nicht. Ich habe ja mal irgendwie, in der Endowelt gibt es so ein Video, da wurde Kofferdamm genutzt, rotierende Instrumente und ich glaube sogar ein Mikroskop. Das ist wie von 1910.
Was? Echt?
Ja, also super, super, bitte. Also alles, was wir denken, so hier moderne maschinelle Systeme, nothing new. Ja, also es ist schon krass, okay, die waren wahrscheinlich noch nicht standardisiert, keine ISO-Norm, keine weiß ich was alles, kein tolles Nickel-Titan, aber im Prinzip ist jetzt aus Patientensicht, das ist alles gleich.
Ja gut, du hast, ich glaube schon, dass du da, oder musst du ja auch haben, trotzdem eine technische Weiterentwicklung. Weil du siehst ja auch bei den Implantatformen, dass du dich ja immer weiter, sagen wir, in Grenzbereiche nach vorne wagst. Jetzt nimmst du
ja, okay, aber es gibt keine Blattimplantate mehr. Aber was hat sich seitdem geändert? Das ist ja wie die Telefone heutzutage, sehen alle irgendwie gleich aus für mich.
Ja gut, das sind alles eigentlich, kannst du sagen, Schraubenform, zylindrisch. Zylindrisch mit einem unterschiedlichen, sagen wir, Länge und Gewinde.
Ja, und manche haben Lächeln auf dem Röntgenbild, manche nicht.
Ja, das gibt's auch. Ja, das hat auch irgendwie, ich glaube auch ein Berliner Zahnarzt oder Zahnärztin sogar, die hat das irgendwann festgestellt, dass eben wenn die deine Verschlussschraube drin ist, dass das Implantat lächelt auf dem Röntgenbild.
Und das ist alles gut.
Ja.
Nee, ich meine, es gibt jetzt nicht mehr so eine Implantate, wo so irgendwelche krassen Löcher reingemacht waren. Waren das die Branemark, wo so dann, dass der Knochen dann nochmal reinwachsen sollte oder
sowas? Das war, nee, ich glaube nicht, das war eine der ersten, das waren nicht die EMZ-Zylinder, sondern das waren die allerersten, damals noch von Straumann, die ersten Hohlzylinder, wo die so wie Schweizer Käse durchlöchert waren. Hm. Das schon, dass der besser.
Sowas gibt es gar nicht mehr, wa?
Wenn nur noch rudimentär, aber eigentlich.
Ich weiß bloß, ich.
Ja, du, Blattimplantate gibt es schon noch, die werden auch noch hergestellt. Echt? Ja, und echt? Die werden auch noch beworben. Und ist.
Ach, hast du das letztens gesehen? Da habe ich irgendwie Piezo-Implantate gesehen, die irgendwie schmal sind.
Da wird einfach ein Kieferkamm einfach senkrecht eingeschnitten und dann wird das Ding hinterher geklopft.
Ja, aber es ist ja quasi nochmal Blattimplantat 2.0, mhm, oder?
Genau.
So ja. Von der Idee her. Wo die reingehämmert, die, mhm, Blattimplantate? Genau. Okay, krass. Also nicht gebohrt, nur gehämmert?
Nein, du musst einsägen, vorsichtig. Und dann wie wenn du so einen Bone-Split machst. Nur du splittest nicht den Bone, sondern lässt halt einfach nur die Kante und dann klopfst du es vorsichtig rein. Hier gab es einen sehr erfolgreichen Zahnarzt, der ist dann aber leider verstorben. Der hatte richtig viele dieser Blattimplantate gemacht und ab und zu kommt auch in der Überweisung nochmal ein Patient, wo du einfach zufällig das entdeckst und wenn es jetzt nicht bindegewebig eingeschaltet ist, sondern gut eingewachsen ist, durchbaut ist im Knochen, dann ist er schon stabil. Aber ist halt...
Wenn es Periimplantitis bekommt,
ist das scheiße. Ja, dann bist du wieder der Oralchirurg und darfst das rausmachen. Das sind dann die Sachen, die du wieder überwiesen kriegst.
Wie lange gibt es schon Zygoma-Implantate?
Oh, ewig. Oder ja. Nee, ewig ist jetzt übertrieben, aber ich denke schon, dass das... Ich weiß gar nicht, wer das, ob das Nobel ausschließlich, wird noch andere Hersteller wird es auch noch geben, aber da kenne ich es halt von denen. Es wird bei vielen ja gemacht, die sie für All-On vornehmen. Für mich ist Zygoma eigentlich bei die letzte Chance bei Tumorpatienten, wenn du rekonstruieren musst. Ansonsten das durch die Kieferhöhle da zu jagen.
Ist schon sportlich.
Ja, und ob das dann gerechtfertigt ist, ja, für All und Vor. Also, da machst du wieder konservativ und dann sage ich dann auch, dann da bin ich auch ein bisschen beeinflusst über die Katja Nelson, über Berlin. Dann machst du, egal wie, da macht es der Professor Reichert oder die Uni Freiburg für uns die Beckenkämme. Wenn es wirklich mehr augmentiert ist und dann das sauber primär verblockt, dann ist das auch stabil und funktioniert gut.
Oh, in Schweden, als ich da studiert habe für ein Semester, die waren totale Fans von dieser Distraktion. Die haben dann irgendwie ihre Gelenke noch immer geschraubt und dann immer mehr Knochen gewonnen. Ich glaube, in Deutschland macht das keiner mehr, oder?
Ich glaube, Köln ist noch. Oder da wurde es ja auch unter anderem mitentwickelt. Und gibt schon welche, aber hatte ich nie, weder in der Ausbildung noch irgendwo danach in der Uniklinik, da in der Charité oben irgendwie eine Fälle oder wo. Da brauchst du ja auch wieder einen, der sich eigentlich mit dem Ganzen speziell auseinandersetzt. Und dann, Idee ist gut und funktioniert.
Die Idee ist super, funktioniert auch, dauert bloß ewig. Haben alle keine Geduld, wollen alle.
Nein, schnell ist schlecht. Das ist auch so ein Spruch, das sage ich auch. Das sage ich auch dem Patienten, sage ich, das wird nichts, das dauert einfach. Ja, weißt du, die berühmte Zeit. Und das ist vielleicht auch was ich gelernt habe. Fadenex bei mir inzwischen frühestens nach 10 Tagen, eher nach 2 Wochen. Nicht mal nach einer Woche. Das Weichgewebe ist 1000-mal besser. Und dann nimmst du so eine 6-0, so einen monophilen Faden. Top. Das ist echt gut.
Also richtig lange drin lassen.
Ja. So, dass du die Knoten gerade noch findest. Und dann nimmst du so eine mikrochirurgische Schere. Und dann macht es auch Spaß, das Ganze zu entfernen, weil die sauber schneidet. Mit einem Klack ist der Knoten durch und... Ist gut.
Die man verstecken muss, die dürfte kein anderer benutzt.
Ja, du weißt, es ist bei, da bin ich manchmal speziell und das letzte Instrument hat halt dann die Kaffeekasse bezahlen müssen. Seitdem passen sie auch drauf auf, die Mädels. Dann wissen sie auch, ja, natürlich, dass die müssen auf
den kosten ja richtig Schweineviertel, oder?
400 Euro, so eine Schere. Da gibt es zwei bei uns, die extern, also nicht in den normalen Sets drin sind, damit du nicht auf Sets aufreißen musst, zwei Stück, die sind extra eingeschweißt. Und die hat unsere Sterikraft wirklich gut versteckt.
Ja, na cool. Dann fassen wir zusammen. Plakate gibt es.
Das war jetzt mal über die komplette Zahnmedizin, ne? Von links nach rechts und wieder zurück.
Wie auch immer wir das nennen. Warum zur Hölle wird man Oralchirurg? Also ja. Vielen Dank fürs Zuhören.